Ja, guten Tag. Wir waren sozusagen fertig mit den Lockvögeln und mit Michael, mit zwei, wie soll ich das einmal sagen, Spielereien, aber jetzt nicht im pejorativen Sinn, mit Populärkultur. Das heißt, mit Texten, die absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun zu haben intendiert. Ja? Also Michael hat das nachgestellt, paraphrasiert, gespielt, aber es war eine klare Schranke zwischen dieser Welt, die unsere Welt ist, und der Welt der sagen wir es einmal, Groschenheften und der Fernsehsoaps und eben dieser Welt der Populärkultur. Und ich habe das damals noch stärker in den Kontext gesetzt, dass das eben die Pop-Art getan hat und dass man das auch in Österreich ganz unabhängig von der amerikanischen Pop-Art getan hat. Ganz anders ist das in den Liebhaberinnen, einem Roman, der davon zehrt, dass die Autorin sich offensichtlich intensiv mit dem, was in der Populärliteratur transportiert wird, und zwar jetzt weniger mit den Bildern oder weniger mit den sprachlichen Mitteln, die sie dann kontrastiert, sondern mehr mit den Inhalten, mit den Glücksvorstellungen, mit den Lebenskonzepten, die darin vermittelt werden. Das heißt, das ist in einer gewissen Weise ein Eingriff in die heute noch laufende Mediendebatte. Sind die Medien etwas, was uns kalt lässt, oder Bowling for Columbine imitieren sozusagen beispielsweise jugendliche Gewalttäter das, was sie in den Fernsehspielen oder in den Computerspielen sehen, nach? Eine eingefahrene Front von zwei Thesen. Das eine ist gerade bei den Kids. Kinder können die Grenze zwischen Realität und eben einem Computerspiel mit Gewalt, mit dem auf den Knopf drücken und einen Menschen auslöschen, genau unterscheiden. Sie reagieren sich symbolisch ab, und die zweite Position ist, hier sinkt die Grenze, und gerade bei unter Umständen physiologisch belasteten Menschen, die an einem Defizit an Empathie leiden, wird das verstärkt. Jelinek ist wohl eher der Position, dass also die Medien in unser Leben eingreifen, dass sie eine Macht darstellen, eine unkontrollierte Macht, und in einer gewissen Weise kann man diesen Text als eine Opposition gegen diese Kraft lesen. Es ist ein Text, der bereits während ihrer Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei entstanden ist. Das setzt, glaube ich, auch eine Latte. Es ist ein Text aus einer Zeit, in der die Frauenbewegung sich kräftig zu rühren begonnen hat. Das ist immer, denke ich, für Sie, für den Großteil der Leute, die hier sitzen, ein Problem, das die Texte, die wir behandeln, ja eigentlich historische Texte sind. Ja? Also wir sind 1975 und ich möchte niemanden aus Mürz Zuschlag nahe treten, aber die Susi oder vielleicht die Paula oder die Brigitte aus Mürz Zuschlag, das kann ja Oma sein oder vielleicht ihre Mama. Ja, 36 Jahre, das geht sich aus. Also, bitte? Naja, auch die Paula wird relativ früh schwanger. Ne? Bei ihrer Defloration mit angedeuteten 16, 17 Jahren schwanger. Also wenn ihre Tochter das auch so betrieben hat, dann kann Paulas Enkelin unter uns sein. Ich meine, theoretisch. Ja? Das heißt, Sie müssen auch, wenn ich Ihnen jetzt mehrere Male Referenzen auf den Feminismus nenne, müssen Sie sozusagen auf einen mittlerweile historischen Feminismus zurückgehen. Wirklich noch auf den klassischen Alice Schwarzer Feminismus, und nicht auf das, was sich nach Madonna und nach Material Girl und Ähnlichem entwickelt hat. Die Liebhaberinnen sind in diesem sehr vagen Raster, den ich versuche hier anzulegen, ein Schlüsseltext. Hier kommen Gestalten und Konstellationen vor, die wir noch mehrere Male sehen werden. Und es ist eben ein Text, das habe ich Ihnen schon letztes Mal gesagt, der Gesellschaft thematisiert. Also ein Text, der, ohne dass ich das Wort realistisch strapaziere, eine nachvollziehbare Beschreibung von Vorgängen gibt, die vielleicht ein wenig zugespitzt sind, aber wo es eine Zeit gibt, in der etwas läuft und einen Ort und deutlich voneinander geschiedene soziale Typen. Also da gibt es nicht einen Otto in mehrfacher Ausführung und da sind wir nicht auf einmal am Städten und dann wieder in der Hauptstadt, in der Geburtsstadt von Fu Manchu, sondern wir sind eben immer in einer Gegend, die Elfriede Jelinek wohl vertraut ist, weil die Familie dort ein Häuschen hatte. Wir sind in der Nähe von Mürz Zuschlag. Das heißt, es ist ernst geworden, in einem Sinn, in dem es früher nicht ernst in Anführungszeichen war. Das Spiel ist aus, der Sinn ist wieder da. Sie wird die Techniken, die sie bisher angewandt hat, die Technik der Zinnzerstörung weiter verwenden, aber sie wird mit einer geraden Erzählführung arbeiten. Es gibt Referenzsysteme, die dem Marxismus und dem Feminismus nahestehen, das habe ich schon gesagt, aber gleichzeitig verlieren diese Referenzsysteme der Emanzipation und der Revolution aus der Optik von Mürz Zuschlag ihre Würde. Das heißt, wir haben ein Spannungsverhältnis. Wir haben auf der einen Seite den uneinlösbaren Anspruch von Liebe und Glück, wie er uns aus den Hefteln unterkommt. Also Schwester Monika verliebt sich in den jungen Assistenzarzt, auf den die Tochter des Klinikchefs ein Auge geworfen hat, ebenfalls eine Ärztin. Auf Seite 38 beginnt er sie wahrzunehmen, auf Seite 64 entscheidet er sich für sie. Das ist also eine, in diesen 64 Seiten, Arztroman Dr. Brucker, Sie können das noch in Tabaktrafiken erwerben. Sie können aber auch schauen, dass Sie in Heftelzentralen gehen oder wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann gehen Sie auf eBay. Es gibt nämlich Leute, die haben sich das binden lassen und Sie können die Arztromane aus den 70er Jahren nach heute noch in einer gebundenen Fassung erwerben. Sie haben in diesen Texten, und zwar in denjenigen, die an Frauen adressiert sind, die Heftung, die an Männer adressiert sind, kreisen meistens um Gewalt, um die Aufklärung von Kriminalverbrechen oder um technische Leistungen in der Zukunft. Ja, also die haben auch so ein eskapistisches Potenzial, während die damaligen Hefte, die an Frauen adressiert waren, das ist ein großer Unterschied zu den heutigen, weil in den heutigen wird sehr häufig auch die lineare Karriere einer einsamen Frau beschrieben. Ja? Das gibt es auch schon. Also das ist ein Novum. Das sind, wenn Sie sich eh gefragt haben, worauf reagiert die Helen Fielding mit ihrer dicken Heldin, wie heißt sie im Film?
Bridget Jones.
Ja, genau. Bridget Jones reagiert auf den heutigen populärkulturellen Mythos von der alleinstehenden, tüchtigen Frau, die sich aber trotzdem einen Mann hat und sich trotzdem selbst verwirklicht und ähnliches. Ja? Während die damalige Literatur noch, diese Groschel-Romane, noch sehr stark, wie es die Frau schafft, zu einem Accessoire des Mannes zu werden und gleichzeitig damit Erfüllung findet und diesen Mann auch weiterhilft. Das ist das eine Referenzsystem und das konträre Referenzsystem ist eben das Referenzsystem des Feminismus und des Marxismus und die aus der Optik von Mürz Zuschlag betrachtet, kritisieren einander, heben einander auf und verlieren ihre Würde. Das ist also eigentlich ein sehr interessantes und ein sehr sorgfältig durchkomponiertes System des Umgangs mit diesen Basissystemen. Ich habe Ihnen schon gesagt, was für mich das Wesentliche ist. Dies ist kein Heimatroman, heißt es auf Seite 101. Dies ist auch kein Liebesroman, selbst wenn das so aussieht. Obwohl dies scheinbar von der Heimat und der Liebe handelt, handelt es doch nicht von der Heimat und der Liebe. Dieser Roman handelt vom Gegenstand Paula. Also die Paula ist eine der Protagonistinnen, eine der zwei bis drei dem Glück nachjagenden Frauen, diejenige, die eigentlich am radikalsten ihren Glücksanspruch vertritt, diejenige, die vielleicht uns heutigen Modernen am nächsten ist und die aber am stärksten abstürzt. Man ist am Land, wie damals so viele Autorinnen und Autoren wie Thomas Bernhard mit Frost, Warten und Ähnliches, aber wir sind, würde ich sagen, nicht im literarischen Genre des Anti-Heimatromans. Es gibt zum Beispiel etwas nicht, was für den Anti-Heimatroman doch nicht uncharakteristisch ist, nämlich den Außenseiter, an dem etwas sichtbar wird, an dem klar wird, wie die Sache abläuft. Hier gibt es eine Fabrik in einem idyllischen Tal, eine Fabrik, die Niederwaren herstellt, dazu werde ich dann noch kommen. Wir sind also in der Provinz und damit sind wir in etwas, was für die österreichische Literatur dieser Zeit charakteristisch war, nämlich die Entlarvung der Provinz. Das ist einfach die literarische Begleiterscheinung der Urbanisierung Österreichs. Also dieses Bernhardsche in der Stadt ist es besser, das dann irgendwann einmal in den 80er Jahren von der Grünen Bewegung und dem Rückzug auf die alten Bauernhäuser im Waldviertel wieder rückgängig gemacht wurde. Aber dieses die Stadt ist besser, das war lange Zeit das Credo aller derer, die da nach Wien gekommen sind. So, wieso ist die Paula ein Gegenstand? Das ist, denke ich, wichtig im Kontext von etwas, was in diesem Roman immer wieder vorkommt und nicht angesprochen wird, nämlich die Verdinglichung des Menschen, das heißt die Übertragung von Marktverhältnissen auch auf das Feld der Liebe. Also wir kennen das ja aus der Werbung, aus dem Sex Sales, wir kennen das aus den ganz anderen heutigen genormten Leitbildern, die mal schlank sind, mal besonders üppig an bestimmten Stellen, die aber allesamt damit einen ästhetisch gerechtfertigten, dinglichen Charakter bekommen. Und diese Paula, deren Geschichte noch zu erzählen sein wird, ist da besonders geschlagen, denn die anderen Frauen sind zwar auch keine Subjekte, sie sind auch nicht imstande, authentisch zu handeln, sondern sie reproduzieren einen gesellschaftlichen Text. Das ist also wichtig, dass ihre Figuren nicht als Figuren zu sehen sind, deswegen habe ich das auch mit dem Gegenstand vorgelesen, sondern als Träger eines Textsystems oder mehrerer einzelner Texte. Beispielsweise der Frage, ob die sogenannte Frauenfrage ein Nebenwiderspruch des Kapitalismus sei, oder ob sie sozusagen ein eigenständiger Widerspruch sei. Eine Frage, über die sich linke Frauen den Kopf tagelang zerbrechen konnten. Also was ist stärker determinierend für die Existenz, das Lohnarbeitersein oder das Frausein? Ist das Frausein ein zentrales Merkmal der Unterdrückung oder ist das eben das Arbeiterfrausein das besonders starke oder gibt es eine Solidarität der Frauen, die über die Klassenschranke hinausreicht und stärker ist? Leider fällt mir der Name einer afroamerikanischen Autorin nicht ein, die geschrieben hat, wenn ich in der Früh in den Spiegel schaue, dann sehe ich nicht das Bild einer schwarzen Frau, sondern ich sehe das Bild einer schwarzen Frau. Ja, also sie hat den Akzent auf dieses Schwarz gelegt. Das war ihr jenseits dieser Frage. Das ist ein bisschen das ideologische Milieu, in dem dieser Roman entstanden ist und in dem Jelinek ihre Figuren etwas automatenhaft reagieren lässt. Es gibt noch andere Texte, auf die das reagiert. Noch einmal, die Figuren haben keinen richtigen Charakter. Sie sind geradezu didaktische Beispiele, wie in einem Brechtschen Lehrstück oder wie in einem Brechtschen Stück vom guten Menschen von Szechuan, der also nicht nicht gut sein kann, weil die Verhältnisse es nicht zulassen. Und genauso kann eben die Paula nicht gut sein, das heißt nicht ihrer Libido folgen und sich an den schönen Erich verschenken, weil eben die Verhältnisse nicht so sind. Die natürliche Frauenrolle, und da ist, denke ich, die Autorin, natürlich in Anführungszeichen, da ist die Autorin im Einklang mit dem Feminismus ihrer Zeit, wird lächerlich gemacht und es wird klargestellt, in einem gewissen Milieu hat Frau keine andere Wahl. In anderen sozialen Milieus, und dazu kommt die nächste Figur, die Figur der Susi, ist das auch eine fragwürdige Angelegenheit. Jelinek hat das später eine marxistische Erkenntnis genannt, dass die Liebe ökonomisch determiniert sei, und zwar insbesondere unter den Bedingungen des von ihr nicht genannten Patriarchats. Es ist ja kein Zufall, hat sie in einem Interview gesagt, dass man sich immer etwas sucht, das einem gleich oder möglichst etwas Besseres ist. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen den Heftelromanen und zwischen den Erziehungsprinzipien, denen Frauen in den Vereinigten Staaten, ist das bereits ein bisschen anders, in den noch nicht flexiblen Gesellschaften ausgesetzt sind. Mädchen werden dazu erzogen, sich einen möglichst sozial attraktiven Partner zu nehmen, sagt Jelinek, und möglichst keinen, der schlechter dasteht als sie. Das ist eine wirklich sehr zeitgemäße Frage, vor allem angesichts der Reproduktionsquote von Akademikerinnen und dem Wissen um soziobiologische Motivationen von Paarbildungen. Wissen Sie mehr als ich, denn die Uni ist ja auch ein gigantischer Beziehungsmarkt mit 72.000 Teilnehmerinnen. Es gibt soziobiologische Ansätze und die sind ein bisschen parallel mit der Frage, die Jelinek hier aufwirft. Die meinen, das sei aus den Brutzwängen. Also das Weibchen sucht ein Männchen, das sie und ihre Brut optimal beschützen kann. Damit wären wir aber im Feld von Natur. Und dann gibt es eben auch, und damit mit diesem Feld wird sie sich später beschäftigen, dann gibt es eben die marxistische Auffassung von einer ökonomischen Determiniertheit von menschlichem Verhalten und die soziologische über die Ähnlichkeit der Sprache, Bildung und Ähnliches. Das, was ich mit dem, warum diese Frage modern ist, das ist ja eine relativ große Debatte, die weibliche Angewohnheit, entweder auf der gleichen Ebene oder gar nach oben zu heiraten, ist in einer gewissen Weise fortpflanzungsfeindlich und kollidiert mit der weiblichen Selbstverwirklichung. Weil wenn Frau Dekanin werden will, was ja ganz legitim ist, wen soll es dann heiraten? Ja? Der Rektor ist schon vergeben. Und es ist aus. Also das amerikanische System, dass sie zwanglos Paare kennenlernen, wo sie, eine deutschstämmige internationale Patentanwältin, ist und er ein etwas jüngerer bulgarischstämmiger Automechaniker, hat da eine ganz andere Dynamik. Da ist etwas von dem, was bei Jelinek entweder Natur ist oder ökonomische Determiniertheit über Bord geworfen worden. Ja? Also, ja. In jedem Fall kommt hier der Körper ins Spiel. Ich denke, obwohl es diese Firma angeblich tatsächlich gegeben hat, das ist ein schöner metaphorischer Einfall, dass die beiden Frauen in einer Unterwäschefabrik arbeiten. Das ist ein Ort der Macht, das ist ein Ort der Eindämmung des weiblichen Körpers, das ist besonders stark, wenn wir wieder auf den Zeitgeist zurückgehen, in den 70er Jahren, wo ja eine sehr starke Tendenz da war, den BH abzulegen. Ich habe Ihnen, denke ich, diesen Slogan aus dem Bundesheervolksbegehren, der Lenz ist da, wozu BH, nur BH, hier als Bundesheer, habe ich Ihnen das nicht gesagt? Ja. Also da war eben die Tendenz, so wie es in den 20er Jahren die Befreiung von der komplizierten Figur zugunsten des Bubikopfes und des sachlichen Kleides war, war eben die Tendenz, die Befreiung der weiblichen Brust von dem Eingezwängtsein. Heute haben wir, wenn wir den Maßstab des klassischen Feminismus und den Maßstab der 70er Jahre nehmen, haben wir ja wieder einen Backlash, weil wir haben eine Tendenz, eine modische, zu einer sehr stark modellierten weiblichen Büste. Ja? Und ich denke, also hier ist das ein Ort, wo weibliche, wo über Frauen Macht ausgeübt wird, zu einem Zeitpunkt, wo, das muss man auch irgendwie rekonstruktiv sagen, wo die Macht des Männlichen, nicht der Männer über die Frau, noch gigantisch groß war. Also bis in die 60er Jahre, soweit ich mich erinnere, mussten Männer den Arbeitsvertrag ihrer Frauen unterschreiben. Meine Mama, Jahrgang 21, war eine Geschäftsfrau. Mein Vater war ein Beamter, der von Geschäftsdingen relativ wenig verstanden hat. Aber jedes Mal, wenn sie ein neues Konto aufgemacht hat, hat er das mit unterschreiben müssen. Bis weit in die 60er Jahre. Ja?
Nein? Ich weiß nur von der anderen Seite, ein Mann konnte bis Anfang der 70er Jahre einer Frau verbieten, zu arbeiten.
Na wunderbar. Gut, also verstehen Sie, ich muss diese sozialhistorischen Sachen, muss ich Ihnen vor der Lektüre der Liebhaberinnen mitgeben. Weil sonst wird die Sache eigentlich noch greller, als sie ist. Ja, also wir sind hier wirklich in einer anderen Zeit, in einer Zeit, wo österreichische Frauen noch zu Billiglöhnen Bürstenhalter genäht haben. Die Firma Felina hat dann noch eine Zeit lang in der Kaiserstraße produziert, im 7. Bezirk, in meinem Hinterhaus. Mittlerweile ist sie eine reine Handelsmarke, die irgendwo in Rumänien produziert und ihren Vertriebsschwerpunkt ebenfalls in Mittel- und Osteuropa hat. Das heißt, heute ist das alles weg und die Kulisse dieses Romanes ist ein kleines bisschen retro. Solche Fabriken gehören heute auch nicht mehr einem Besitzer, auch nicht einmal mehr einem Konzern, und dass ein Besitzer der Herr über die vielen Frauen ist, das kommt heute auch gar nicht mehr vor. Im Vorwort steht ein schöner Satz, oft heiraten diese Frauen oder sie gehen sonst irgendwie zugrunde. Sehr, sehr Thomas Bernhardtisch. Noch einen, wenn Ihnen der gefallen hat. Wenn man jung ist, dann sieht man immer jung aus. Wenn man älter ist, dann ist es sowieso zu spät. Das ist sehr, sehr nestorisch. Also wir haben zwei Frauen. Wir haben die Paula, die scheitert. Und wir haben die Brigitte, die reüssiert. Beide Frauen orientieren sich sehr stark an Glücksvorstellungen, die sie aus Trivialromanen kennen. Die eine, Paula nämlich, ist stärker daran orientiert, während die andere die ökonomische Seite der Sexualität nicht übersieht. Es geht um eine ganz klar umrissene soziale Situation, die Jelinek später modifiziert hat. Später brauchen, in Anführungszeichen, die Frauen die Männer wegen des existenten weiblichen Begehrens. Hier brauchen die Männer, die Frauen die Männer ganz einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Frau braucht den Mann und er braucht sie nicht. Er hat ein Leben als Installateur, das ist der Heinz, der Mann, um den sich Brigitte bemüht. Sie hat kein Leben außer dem Leben in der Fabrik. Das ist kein erstrebenswertes Leben. Es ist ein untergründiger, vehementer Protest gegen die Familie in einer Zeit, wo Cooper den Tod der Familie verfasst hat, Lenk die Knoten der Familie aufgelöst hat. Familie ist hier ein weiblicher Ort, ein Ort, an dem die Frauen streben, indem sie sich bewähren können und indem sie auch regieren können, während die Welt männlich ist, allerdings nicht für jeden Mann. Also das interveniert ganz entschieden in dieser Debatte Feminismus versus Klassenfrage, und zwar beispielsweise mit dem folgenden Satz: Brigitte kann aus ihrem eigenen Leben nichts Besseres machen. Sie kann nichts, sie hat nichts gelernt, sie sitzt in Mürzzuschlag, sie ist von durchschnittlicher Hübschheit und von eben solcher Intelligenz. Da gibt es damals in Mürzzuschlag relativ wenige Optionen. Und daher, Zitat weiter, das Bessere soll vom Leben mit Heinz kommen. Heinz kann Brigitte von ihrer Nähmaschine befreien, das kann Brigitte von selbst nicht. Das heißt, die Ehe, und der Heinz ist ein aufstrebender zukünftiger Kleinunternehmer, die Ehe ist eigentlich das einzige Vehikel, um rauszukommen aus der Mürz-Zuschlager-Fabrik. Und das ist ein harter Prozess, der aber als Begleitmusik garniert wird mit den Glücksvorstellungen, die Frauen eben vom Aschenputtel, das einen Prinz findet und ähnliches. Und der Roman wird das in einer sehr brutalen Weise dekonstruieren. Hier wird klargestellt, dass das Verhalten der Brigitte einfach determiniert ist. Und das ist eine Entscheidung für das marxistische Denken und gegen das Denken der autonomen Frauenbewegung. Also diese Vorstellung, Frau diese kleine existenzialistische Vorstellung der damaligen Frauenbewegung. Frau kann sich selbst wählen und kann selbst etwas aus sich machen. Ja, aber nicht in Mürz zuschlagen. Ich hoffe, es ist nicht mehr. Der Schlüsselsatz zur weiblichen Existenz in der Provinz damals war einfach der: Brigitte hat niemals irgendetwas gelernt. Und das gibt dir die Kraft, mit einer wunderschönen Doppeldeutigkeit des Wortes verdienen zu sagen: Ich liebe dich doch gerade deswegen, weil du mehr verdienst, meint das jetzt Liebe oder Geld, weil du mehr verdienst als einer, der weniger verdient. Das heißt, Liebe und Verdienst sind hier in einer sprachlich wirklich meisterhaften Weise. Ja? Also das ist immer ein oder zumindest ich mag das sehr gerne, Dankeschön, wenn mit Doppeldeutigkeiten gearbeitet wird. Nicht? Und dieses hier Liebe verdienen, Geld verdienen und wer mehr Geld verdient, der verdient auch mehr an Liebe, das ist in einer Weise entlarvend. Ja, und zeigt in einer gewissen Weise, dass schon die Sprache ausgerichtet ist.
Sicher.
Wunderbar.
Großen.
Das war die autonome Frauenbewegung. Das ist, dass also eigentlich das schon in der Sprache selbst angelegt wird. Diese Liebe verdient man genauso wie die Strafe, die dann die Paula erfährt. Es ist aber eben auch eine Attacke auf Liebe unter den Bedingungen weiblicher Abhängigkeit und Umbildung. Da kann nichts rauskommen. Ihr Protest gegen Dummheit, Jelineks Protest, der manchmal eine misanthropische Komponente hat, zieht sich ja durch die Bücher durch. Und ich habe Ihnen gesagt, wir finden hier Typen, denen wir später wieder begegnen werden. Ich denke, auch in Gier sind viele Frauen oder mehrere Frauen in einer gewissen Weise dumm. Und es ist vielleicht gar nicht so schwer, sie sich als um 10, 15, 20 Jahre gealterte Brigittes vorzustellen, deren Heinz gestorben ist und sie als wohlhabende Witwe hinterlassen hat und jetzt suchen sie einen Mann. Und das tut eben die Brigitte, sie stellt sich dem Heinz als Ding zur Verfügung, damit er sie heiratet und damit sie eben rauskommt aus dem Milieu. Das ist eine Sekunde des Übergangs, die Jelinek da beschreibt. Jene Sekunde, wo die bäuerliche Schlauheit das Einheiraten in einen Hof ja, kompatibel ist mit dem neuen Stil des ländlichen Kapitalismus und der billigen Lohnarbeit, der man entweichen kann. Diese romantische Liebe, die Einheirat nicht zulässt, ist ja etwas, dessen reale Existenz gar nicht so klar ist. Ich denke, ich habe Ihnen schon diese berühmten von Karl Kraus ausgegrabenen Inserate zitiert, suche Schwiegervater, der sich mit mir in der Textilbranche etabliert. Also Ehen sind nach Max Weber Wirtschaftsgemeinschaften, Familien sind Wirtschaftsgemeinschaften und das ist ein Fakt, der in den Groschenromanen ignoriert wird und den sie hier als Realität diesen Groschenromanen entgegenstellt. Das heißt also, die Brigitte ist gar nicht so sehr eine Frau in Anführungszeichen, sondern sie ist mehr ein Automat, ein, wie das Erich Fromm beschrieben hat, außengesteuerter, marketingorientierter Mensch. Sie hat auch ein bisschen Ähnlichkeiten mit den Typen, die bei Marcuse im eindimensionalen Menschen oder bei Fromm in Haben oder Sein.
Das Äußere ist
beschrieben wird. Das heißt, sie ist ein bisschen eine Figur der linken Gesellschaftstheorie jener Zeit. Eine Geschäftsfrau ihres Unterleibs, die ihren Unterleib als ihr einziges Kapital verwertet. Das ist relativ wichtig, dass Jelinek auch in dem Stück Nora mehrere Male auf die Figur der Lulu von Frank Wedekind, Erdgeist und die Büchse der Pandora, zurückgreifen wird, auf die Kindfrau, die Prostituierte wird und am Ende ermordet wird. Und da gibt es eine schöne Reflexion des Bankiers Punchu, eines Schweizer Bankiers. Lulu unterstützt ihn bei einem Aktienschwindel, wo er sagt, das ist halt der Vorteil von uns Männern, wir müssen unser Gehirn nicht parfümieren, verschönern, waschen, das funktioniert trotzdem, während Frauen müssen das und das und das tun. Ja? Also das ist ein Aspekt von Verdinglichung und von männlicher Überlegung, der Überlegenheit, der hier deutlich angespielt wird. Angespielt wird auch ein Autor, den Jelinek sehr geschätzt hat, nämlich Ödön von Horváth, der gerne Frauen gezeichnet hat, die das kleine Glück hatten oder haben wollten. Also die Gegenfigur zur Brigitte, die den Heinz haben will, ist die 15-jährige Paula, die uns sozusagen nahe steht, weil sie nach einer Ausbildung strebt, sie will Schneiderin werden, aber sie hat ihre Glücksvorstellungen aus den Heften, aus den Frauenzeitschriften, sie hat Illusionen, aber sie schafft ihr kleines Glück nicht. Sie will in Anführungszeichen lieben, das will die Brigitte nicht. Die Brigitte will aufsteigen, die Paula, Anführungszeichen, verschenkt sich, sie wird schwanger und da wird schon klar, die Sache geht für sie schlecht aus und wenn sie sich dann am Ende verkauft, wieder in Anführungszeichen, macht sie das auch extrem dilettantisch. Ich weiß nicht, ob Sie diese moralisierenden Bilderbögen beispielsweise von Hogarth kennen. Da gibt es der Idle and the Industrious Apprentice, also der faule und der fleißige Gehilfe. Und da ist immer ein Bild, der eine steigt auf und der andere endet dann am Schluss am Galgen. Ja? Der eine heiratet die Tochter vom Chef und der andere klaut und dann gibt es auch die Geschichte einer Prostituierten und die Geschichte, also es waren so moralisierende Bögen, in denen immer zwei Charaktere gegenübergestellt werden. Der eine spielt nach den Regeln und wird belohnt, der Fleißige, und der andere missachtet die Regeln und findet sein verdientes Ende am Strand. Und das geschieht hier genau zwischen Heinz und Brigitte. Die keine Solidarität, miteinander kennen und die eben ihr Weiblichsein nur partiell ausleben, Paula praktisch nur in dieser kurzen Zeit, bevor sie geschwängert wird. Ein bisschen sind sie auch, ich habe gesagt, sie sind die Vorgängerinnen von Gier, sie sind auch die Vorgängerinnen von diesen lächerlichen Gestalten, die dann im Quickie am Rastplatz auf der Toilette irgendetwas finden. Also das heißt, die feministische Idee, Frauen haben etwas Gemeinsames, wird hier sehr stark zurückgewiesen. Die Paula beginnt sofort zu denken, zu programmieren, wenn einer sie anfasst. Das ist diese Konstellation der Polly in Bert Brechts Drei-Groschen-Oper. Ja, da darf man sich doch nicht einfach hinlegen, beziehungsweise in der letzten Strophe, ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Aber die Polly in der Drei-Groschen-Oper ist die Tochter des Bettlerkönigs Peacham und der ist eine Macht in London, während die Paula niemandes Tochter ist. Beide leiden unter der Arbeit, die Arbeit, selbst wenn man sie gerne macht, erleidet man. Das ist ihre sehr allgemeine Fassung des Entfremdungsbegriffes. Und der Ausweg aus dieser Arbeitssituation, das ist das Kommunistische an dem Text, die überhaupt nicht thematisiert wird, ist eben der Versuch, im Privatleben das alles in Ordnung zu bringen und eine falsche Authentizität zu erreichen. Die Brigitte, die den Heinz heiraten will, hasst den nämlich. Der demütigt sie ständig, aber sie bleibt einfach am Ball. Freundlich, verbindlich und gleichzeitig heißt es über das, was sie tut, es ist eine gnadenlose Jagd. Und es gibt einen Kampf zwischen den beiden, einen ganz archaischen Kampf, das ist der, ob er zeugen wird oder nicht. Und der Heinz will einfach nur mit ihr schlafen, oder wie Jelinek das formuliert, Heinz ist froh, endlich einen Menschen zum Rammen gefunden zu haben, während für Brigitte dieser Körper nicht mit ihrer Lust verbunden ist, sondern, Zitat, ein Mittel zum besseren Zweck ist. Und dieser bessere Zweck interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht. Warum soll er ihn interessieren? Die Männer in diesem Text saufen, spielen Fußball, wollen ein großes Auto, wollen eine wohlhabende Frau und sind vor allem Sklaven ihrer Familie, weil sie sind wiederum ihrerseits ein Investment. Ja? Also die Familie des Heinz, die hat den hochgepäppelt und was lernen lassen und wird ihm das jetzt finanzieren, dass er sich selbstständig macht, aber doch nicht damit er die Brigitte heiratet. Das ist eine sehr schöne und sehr ironische Handhabung von Klischees, die sie hier macht. Das ist also eine Ordnung, eine Balance aus Fabrik, Bildung, kleinen Chancen und eben einen unerträglichen Ort. Eric Burdon hat gleichzeitig gesungen, We gotta get out of this place. Das ist also die Stimmung, die über dem Ganzen liegt. Heinz meint, dass er alle Fäden selbst in der Hand hält, das meint auch Paula, beide täuschen sich. Liebe im romantischen Sinn ist subversiv gegenüber dem Weberschen eisernen Käfig der Rationalität. Sie hat Ansprüche, die einfach nicht vereinbar sind mit dieser speziellen Form von rückständigen Kapitalismus. und die Liebe einer aufstiegsorientierten Frau, sozusagen einer Ich-AG, keiner Träumerin, im Grunde übrigens, das ist die Ironie des Textes, eine gute Besetzung für die Rolle der Frau, die dieser Heinz braucht. Also eine Frau, die aufs Gerstl schaut, bei der die Bücher sicher stimmen, eine Frau, die sich selbst zurücknimmt, auch wenn die Situation stressig wird und wenn die Situation gegen sie geht. Also eben eine dieser Frauen, wie wir sie dann später als Witwen, wie sie von mörderischen Männern umgebracht werden, im Lenekschen Spätwerk kommen. Der Heinz sieht das lange nicht, er tändelt ein wenig mit einer Susi, das ist die dritte Frau, zu der kommen wir noch herum. Endlich schwängert er sie und jetzt muss er sie heiraten, das ist die Regel des Milieus. Zitat: Brigittes Aufstieg ist ein Erfolg mühevoller Kleinarbeit. Also der Arbeitsbegriff, ja, dieses Nähen von Büstenhaltern und das, den Heinz zum Zeugen zu bringen, wo liegt da der Unterschied? Brigitte konnte den Kampf der Geschlechter noch einmal für sich entscheiden. Ein bisschen ist sie mir eine Gegenfigur zu der Mörderin Blaunstein. Das ist die Trösterin der Witwer im Sportstück. Ja, also ist ja eine reale Figur, nicht ein großer österreichischer Kriminalfall. Die Brigitte erleidet zahllose Demütigungen mit diesen Schwiegereltern, diesen potenziellen, die sie nicht wollen, und mit dem Heinz, der sie nicht will und sofort immer einschläft und mit ihr überhaupt nicht spricht und eben nur an etwas anderen interessiert ist und der sie vor allem dann noch speziell demütigt, weil eine kleinbürgerliche Susi auftaucht. Die Susi ist aus einer besseren Familie. Sie ist eine Barbiepuppe ohne Hass, ohne Berechnung, mit der Sicherheit ihrer Abkunft. Und das ist mir wichtig. Sie ist eine dieser ein wenig geschützten, außenstehenden, dritten Frauen, die Jelinek sehr gerne hat. Also das kommt öfter vor, dass das so eine heiße Relation ist und auf der Seite steht eine Frau, die zwar dabei ist, die aber nicht drinnen ist. Und es ist häufig Bildung, soziale Abstammung, die diese Frau schützt, wobei wir dann in der Klavierspielerin lernen werden, dass das Bildungsbürgertum seine eigenen Tücken hat und dass dieser Schutz vielleicht nur von außen so ausschaut. Für die Susi, Zitat, ist der Heinz ein verfressener Prolet. Also, sie lässt sich ein bisschen einladen in den Garten, sie tändelt ein bisschen herum, aber sie ist sozial engagiert und heiratet einen Mittelschulprofessor, mit dem sie jetzt sicherlich beim Frühstück über das Elend in der dritten Welt sprechen kann. Gut, das ist also die Konstruktion von Heinz und Brigitte oder von Brigitte und Heinz. Die Paula hingegen verliebt sich in den Erich. Und der Erich ist nichts und wird nichts werden. Er hat nur eine einzige positive Qualifikation. Er ist schön. Paula, die dumme Kuh, muss jemand lieben. Das Wertsystem, das da drinnen steckt, kommt eben aus dem Wertsystem der Berechnung. Das in der Erzählhaltung selbstverständlich ist. Der Erich hat ein sozusagen gespaltenes Frauenbild, Touristinnen für den Sex, Jungfrauen zum Heiraten, was bedeutet bedient werden, gefüttert werden, bemuttert werden. Also wenn man versucht sozusagen mit Otto Weininger und Jelinek zu arbeiten, dann gibt es bei Männern diese Zweiteilung in Mutterhure, nämlich hier in diesem Fall bei dem schönen Erich, der auch ansatzweise diese Idee vertritt, dass die Libido männlich sei, eine Idee, an der sich Jelinek abarbeiten wird. Auch Erich würde nur aus Berechnung heiraten. Er hat einen Stiefvater, einen pensionierten Bahnbeamten, und leider habe ich das Zitat nicht mit, der hat aus einem herrlichen Grund geheiratet, wegen seines Asthmas. Also, man heiratet, in Mürzzuschlag, damit man einfach eine Pflegerin hat. Und das war ja genau der Punkt, mit dem sich die Blauensteiner an die Männer herangemacht haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, das sind die gleichen Klischees wie in den beiden vorigen Büchern, wie Michael. Ja? Aber sie sind jetzt eigentlich sehr ins Böse gedreht. Und die Paula wird bei der Defloration gleich schwanger. Und in diesem Milieu gelten die schützenden Regeln nicht. Das heißt, der Erich will sie nicht heiraten. Das ist eine sehr unangenehme Zeit für sie. Dann tut er es doch. Das hat die zu erwartenden schlechten Folgen, weil das Ehepaar lebt in materieller Not und es gibt ja nicht diese schützende Wirtschaftsgemeinschaft Familie. Und sie wird dann schließlich eine Amateurprostituierte, wird geschieden und geht wieder zurück in die Fabrik. Auch hier redet die Autorin ihre Leser an, wie sie das fast jedem Buch tut. Für ihr Geld können sie hier mir nicht auch noch Naturschilderungen erwarten. Wir sind doch nicht im Kino. Es gibt also keine Natur im Würzzuschlag, es gibt nichts, was dort schön ist, es gibt keine Freundlichkeit, nur Berechnung, keinen Begriff von Liebe, keinen von Sex, außer von männlichem Gerammel, keinen Begriff von positiver Mutterschaft, keinen Genuss. Es geht einfach ums Überleben und um den sozialen Aufstieg. Das heißt, das ist ein Text, wenn man etwa jene Pionierromane des amerikanischen Kapitalismus von Upton Sinclair wie Petroleum, das Sie gerade im Kino unter There Will Be Blood, unter dem Titel There Will Be Blood sehen können, oder die Aufstiegsromane von Emile Zola. Wenn man das neben die Liebhaberinnen steht, es hat die gleiche Dichte, nur ist es die Provinz. Und es geht nur darum, dass eine Frau einen heiratet, der dann endlich ein eigenes kleines Geschäft aufmachen wird. Aber sonst wird das eigentlich parallelisiert. Das halte ich für einen sehr schönen Kunstgriff. Und die beiden Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, Solar und Upton Sinclair, die stammen ja aus dem Kanon der linken Literatur. Und das ist wieder einer der Gründe, warum ich auf diese linke Vergangenheit ein bisschen Nachdruck gelegt habe. Man soll hier schon sagen, dass es in den Kindern der Toten heißt, das Geschlecht ist die Seele des Menschen. Und dieser ist nur die Unterlage dafür. Und ich möchte das gerne in Bezug setzen. zu den Vorstellungen der 68er von der existenziellen Authentizität im Liebesakt. Ja, das war ja der Punkt der Aufhebung, der Entfremdung und Ähnliches. Sie dreht das um. Also es ist gerade der Augenblick des Liebesaktes, wo das Negative herauskommt und wo Motivationen dahinter stecken und wo ein Element der Täuschung dahinter steckt. Man muss sich das vorstellen, wie der Heinz da mit seiner Brigitte am Sofa liegt und eigentlich nur will und alles andere ist ihm wurscht und ihr hin wiederum ist der Heinz wurscht, sondern sie will, dass er endlich nicht aufpasst, weil heute wäre es gerade günstig. Und das zieht sich über ein halbes Jahr. Das hat was Quälendes und gleichzeitig ist es etwas Komödienhaftes, aber wenn das die Authentizität ist, die nach Wilhelm Reich, der ja in der Zeit ein wichtiger Theoretiker war, im Liebesakt liegt, dann sind wir sehr traurig beieinander und es ist Grund, negativ auf die Menschheit zu blicken. Die Liebhaberinnen gelten als ihr erstes Meisterwerk. Ich denke, dass sie, obwohl es keine realen Frauen sind, obwohl es also eben sehr verschiedene Texte, die an Personen geklebt sind, sind, die da eine Rolle spielen, hat sie ein schönes Gefühl für die verschiedenen Milieus der Frauen und der dazugehörigen Männer. Sie hat ihr Thema gefunden, ihren Ort, die ländliche Kleinstadt, sie hat die Typen fixiert. Ich denke, auch der Heinz wird uns noch als erfolgreicher Geschäftsmann begegnen. Den Sex, der den Frauen wenig gibt und der von ihnen aus sekundären Gründen angestrebt wird. In Gier ist es einfach, dass Frauen nicht alleine sein wollen, dass sie nicht schutzlos sein wollen und der gleichzeitig seine Gefahr in sich birgt. Also in Gier wird Frau umgebracht und hier in den Liebhaberinnen wird Frau existenziell zerstört. Sie hat sich mit innerfamiliärer Gewalt, die hier wirklich noch echte Brutalität ist, beschäftigt, mit den schweigenden, schlecht ausgebildeten Frauen, die sozusagen alles schlucken. Und sie hat vor allem ihre Fähigkeit gezeigt, eine geschlossene Geschichte zu schreiben. Die Hölle, das sind die anderen, aber ohne das satirische Pathos und mit mehr Blick auf die Struktur. Das Buch hat sich, ich sehe das auch aus Ihren Mails, das Buch hat sich gehalten. Es ist teilweise sogar schon in den Kanon der Mittelschulen hinuntergerutscht, genauso wie Thomas Bernhards Ein Kind. Die damalige Rezeption war die, sie sei ein Bürgerschreck, das Ganze sei zu negativ. Sie haben ein paar Kritiken in diesem Quasi-Skriptum in der Bibliothek und vor allem die Frauen seien nicht positiv und sie ließe ihren Figuren keinen Raum für Entwicklung. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber der hat das tatsächlich oder die hat das tatsächlich präzise getroffen, weil Entwicklung gibt es bei ihr nicht. Das ist ein Gegensatz zum nächsten Punkt rund um das Pathos der Frauenbewegung, nämlich zur legendären Geschichte von Ibsen, wie Nora mit einem Türzuschlagen, das wie ein Pistolenschuss klingt, ihren Mann verlässt. was hat Nora danach eigentlich getan? Ich finde, das ist eine sehr witzige Frage, dass die nie jemand gestellt hat, in all diesen Parodien auf Nietzsche, auf Ibsens Nora, finde ich verwunderlich. Jelinek hat 1979 die erste Bühnenarbeit unter dem Titel Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte, oder Stützen der Gesellschaft. Das heißt, hier wird noch ein zweiter Text von Ibsen hineingeschnitten. Beides sind Texte mit einer hohen gesellschaftskritischen Potenz. Und die Nora, das ist eben genau der Prototyp der aufbrechenden Frau, der Frau, die weggeht und in Stützen der Gesellschaft geht, um die inhärente Kumpanei und Korruption des Kapitalismus. Wenn man so etwas macht, und Sie sehen schon, sie ist wieder oder noch immer in dieser Resteverwertung, ja, also in dem Kollagieren, in dem Zusammenschneiden, in dem Fortschreiben, das, worüber wir, liebe Kollegin, in der drittletzten Reihe diskutiert haben bei der ersten Stunde, nämlich der Einfluss der Medien, ja, das zieht sich durch ihre Arbeiten, referieren immer auf etwas, was schon irgendwo da ist. Und hier sind es eben diese Ibsen-Stücke, und da stellt sich das Problem, was macht man, wenn man das 1979 für die Bühne adaptiert. Elfriede Jelinek hat das in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gesetzt. Also in die Geburtsstunde sozusagen der modernen Frau mit dem Bubikopf, aber auch in die Zeit, wo der fordistische Henry Ford Kapitalismus sich durchgesetzt hat, der ja, wenn ich das sagen darf, mit einer der Ahnherren der Frauenbefreiung ist. Mit dieser Idee von der Frau als Produzentin, Female Employment, als Blue-Collar-Woman, die ihre eigene Würde hat, wie sie früher über das I have a job nur die Männer hatten und die gleichzeitig auch Konsumenten ist. Auch dieses Stück referiert, wie die Liebhaberinnen, auf viele historische Diskurse über die Frau. Es ist der Diskurs von Otto Weininger mit seinem Mutter Hure. Es ist der schon erwähnte Frank Wedekind mit der Lulu, mit dem männlichen Wunschbild vom schönen, gefährlichen, weiblichen Tier, das gezähmt werden will oder gezähmt werden muss oder das man mit Lust zähmt oder sonst etwas. Es ist aber auch die neue Frau der Sozialdemokratie mit ihrer Sachlichkeit, mit ihrer Ausbildung, mit ihren kameradschaftlichen Verhältnissen zwischen den Geschlechtern oder mit dem Bernard Shaw, der ein Buch mit dem wunderbaren Titel geschrieben hat, An Intelligent Woman's Guide to Capitalism and Socialism. Und natürlich mit dem August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, bis hinauf zu dem Frauenbild, das uns in Mein Kampf vorgetragen wird. Ich sage gleich, ich habe Ihnen hier jetzt Diskurse aufgezählt, aber suchen Sie keine Kohärenz darin. Also das hat sie in dieser Zeit, und das war einer der Gründe, warum ich diese ein bisschen unbedeutenden Frühwerke so hochgespielt habe, das hat sich in dieser Zeit, wo sie Populärkultur kollagiert hat, gelernt. Und sie kollagiert ihnen jetzt genauso ein Mussolini-Zitat über die Frauen mit einem Wedekind-Zitat, mit einem Weininger-Zitat oder sonst etwas. Ja? Das heißt, es gibt, wenn es denn eine Autorin gibt, es gibt keine Parteinahme der Autorin für eine bestimmte Position und es gibt aber auch nicht eine Figur, die sozusagen auf eine Position zielt und sie vernichtet oder sonst etwas, sondern es wird alles angespielt, das Ganze gilt auch für die kapitalistischen Männer, auch deren Diskurse sind nicht kohärent. Eine der Figuren ist ein Konsul Weigand. Vom Namen her erinnert er an den schönen Konsul, der Titel verkauft hat. Eigentlich denke ich im Sinne des Strafgesetzes, aber ich will nichts sagen, denke ich, verurteilter Betrüger. Es referiert das auf die 20er Jahre und es referiert das auf den Hans-Martin Schleyer, der ungefähr zeitgleich von der RAF ermordet wurde. Also noch einmal, es ist kein Stück gegen eine bestimmte Konzeption von Frau, es ist eine sehr offene Frage. Die Nora bedient sich der bestehenden Konzepte. Ja, genauso wie sich die Paula des Konzepts aus dem Populärroman bedient hat. Und sie handelt dabei manchmal relativ collageartig. Sie steht als die Frau, die einen Bankdirektor verlassen hat und die, was ja bei Ibsen überhaupt nicht thematisiert wird, weil da endet das Ganze mit dem Türknall, vor der Frage, wie sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen soll. Und Jelinek schickt sie natürlich als Arbeiterin in eine Fabrik. Das heißt, zunächst einmal, das heißt, es gibt zwei Arten von Verdinglichung. Die Verdinglichung als Gattin eines Bankdirektors, das muss man nicht so ernst nehmen, also nicht, es ist mehr ein Filialleiter, so wie das beschrieben wird. Oder Arbeiterin in der Fabrik, und es ist eine schöne Abwägung, welche Konstellation die grauslichere ist. Sie geht in die Produktion, kurz, findet dort einen Mann, einen Arbeiter, wird Geliebte eines Spekulanten, dann, um dem zu helfen, die Domina des früheren Gatten, um diesen Mann, der es nicht erkennt, dieses Nichterkennen der eigenen Gattin wird ja auch in Raststation eine große Rolle spielen. Bleiben wir mal hier in ihrem Ablauf stehen. Sie ist in ihrem Verlassen keine Brigitte. Sie sagt sehr deutlich, ich komme zuerst, ich habe die Courage, meine Kinder zu verlassen. Also ihr Ex-Mann, abgesehen davon, dass es eine Haushälterin gibt, ist ein alleinerziehender Vater. Lass mich jetzt bloß mit den Belgern zufrieden. Sie ist also die Antithese zu den Liebhaberinnen. Sie hat das gehabt, den sozialen Aufstieg durch die Ehe. Sie hat das weggeworfen. Und jetzt kommt in einer schönen parodistischen Konstellation gegenüber der Frauenbewegung, zu der sich Jelinek in dieser Zeit sehr ambivalent verhalten hat, der Satz, für die Liebe ist jetzt keine Zeit, nur für die Selbstfindung ist Zeit. Es hält nicht lange, das Verhältnis mit dem Vorarbeiter, der irgendwegen seine Freundin verlässt, lässt den Wunsch entstehen, wieder zurück zu den Kindern zu gehen, allerdings in einer extrem gekünstelten Sprache. Also wenn Sie sich das anschauen, dann, wenn Sie es lesen oder wenn Sie das Stück sehen, dann fehlt diesem Wunsch eigentlich die Glaubwürdigkeit, sondern es ist eben, es ist einfach zu sagen, es sind keine Figuren, es sind Träger von Klischees, weil für einen Autor oder eine Autorin, die mit diesem Verfahren arbeitet, gibt es eben die Frage, wie intensiv klebe ich das Klischee auf die Figur. Ja? Also lasse ich die jetzt hundertprozentig ident sein oder geht das nur so vor sich? Und dann lernt sie eben den Konsul Weigand kennen. Das ist ein Inflationsgewindler wie Hugo Stinnes, eine große Figur des deutschen Kapitalismus nach dem Ersten Weltkrieg, und den bewundert er. Es ist wirklich sehr schwer, die Fiktion der 20er Jahre aufrechtzuerhalten. Das ist meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, wer das Stück gesehen hat, das ist eine Schwäche des Stückes auf der Bühne. Sind wir jetzt bei Ibsen, sind wir in den 20er Jahren, sind wir in einem Heute? Die Nora spricht feministische Parolen, die eben unzeitgemäß sind und die gleichzeitig durch ihr späteres Verhalten entwertet werden. Sie spricht für die Frauensolidarität und spaltet. Sie identifiziert sich dennoch, und Jelinek lässt sie einen Satz sagen, der dann wichtig ist und gerade für die Auseinandersetzung rund um Lust als einen weiblichen Porno wichtig ist. Der Personalchef kritisiert sie, sie tanze zu ungeil am Betriebsfest. Und da sagt sie, Geilheit, Pornografie ist ein Akt des Tötens der Frau, während Männerbünde stets geheiligt wurden durch die Entweihung der Frauen. Das ist ein Ritual patriarchalischer Herrschaftserhaltung, nichts anderes. Meiner Meinung nach ist das von der amerikanischen Feministin Andrea Dworkin, die ein berühmtes Buch Against Porn geschrieben hat. Aber in Wirklichkeit hat die Nora eine sozialdarwinistische Selbstverständlichkeit. Ganz zufällig finden wir sie immer auf der Seite der Macht. Das heißt, so wie sie sich als Brigitte an den Bankdirektor herangemacht hat, ist sie jetzt an der Seite des Konsuls, wie dann später übrigens auch die Prinzessinnen in den Prinzessinnenstücken, das sind auch Frauen, die immer auf der Seite der Macht stehen, nur eben nicht auf der Seite einer Macht, die Ibsen-Phrasen plappert, sondern moderne von Invest, Zirkulation, Profit und ähnliches. Und das hindert sie aber nicht daran zu sagen, ich habe schon gesagt, die Art, wie Jelinek mit den Klischees umgeht, ist recht widersprüchlich. Übrigens ist der Kapitalismus eine Folge der auf die Spitze getriebenen Männerherrschaft, welche satt habe. Die Arbeiterin, mit der sie gemeinsam arbeitet, eine Klassenkämpferin, sagt, es ist keiner so niedrig, dass er nicht noch etwas Niedrigeres hätte, seine Frau. Und der Konsul Weigand hat wieder eine Nazi-Komponente, Der Mann hat eine Begierde und einen Trieb. Die Frau ist Gegenstand des Triebes. Die Frau reizt und lässt den Trieb an sich befriedigen. Und weiter, im unverdorbenen Weib soll angeblich kein Geschlechtstrieb hausen. Nur die Liebe wohnt darin. Das Weib hat den Naturtrieb, einen Mann zu befriedigen, steht auch in Lust. Das heißt, da wird auf allen Klavieren dieses Geschlechterdiskurses der 20er Jahre und auch des Geschlechterkampfes der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts gespielt. Da taucht der Kastrationskomplex auf, da taucht Otto Weininger auf und ähnliches. Wesentlich ist aber eigentlich das, was tatsächlich geschieht. Der Nora wird eine starke immoralistische Kindlichkeit attestiert, wie der Wedekindschen Lulu, und sie unterstützt den Geschäftsmann bei seinem Betrug. Das heißt, ihr neuerlicher sozialer Aufstieg ist mit Betrug verbunden. Kindfrauen wie du geben sich oftmals anderen Personen hin, ohne ihr Image als Kindfrau zu beschädigen, sagt der Weigand, und das könnte von Karl Kraus sein. Sie machen sich andere Menschen sogar hörig, die sich anschließend oft erschießen. Und weiter ein Geschöpf ohne moralische Maßstäbe, das wunderschön ist. Und jetzt ist wieder wie bei Wedekind in dieser Zuwächtergeschichte der Weigand bereit, sie zu verschachern. Die größte Schönheit besitzt für ihn das Kapital und nicht die Frau. Und das Kapital ist von großer Schönheit, Anziehungskraft und Eigengesetzlichkeit. Und er macht aus ihr eine Domina, die gleichzeitig ihm die Geschäftsgeheimnisse ihres früheren Mannes mitteilt und in dem damit ihr ausübt. Also da kommt Sadismus ins Spiel in Form einer weiblichen Machtausübung, die für die Frau frustrierend ist und die etwas ist, was die mächtigen Männer wollen. Das sind also metaphorische Akte, die dafür stehen, dass selbst die weibliche Macht männliches Begehren realisiert und nicht autonom ist. Es ist ja lustig, wie viele von diesen Peitschgeschichten sich durch die österreichische Literatur ziehen. Ja? Die Dorothea Zehmann berichtet in ihrer Autobiografie, wie sie den Hermiter von Toderer hauen musste, und eine Schriftstellerin berichtet, wie sie Thorberg gehaut hat. Also das ist irgendwie eine zentrale Obsession, die auch in der Populärkultur eine starke Rolle spielt. Die Domenica, Deutschlands berühmteste Mediendomina, hat gemeint, das Wesentliche an ihrem Beruf sei die absolute Unberührbarkeit der Frau. Ja? Also das sei also sozusagen das sich überhaupt nicht einlassen auf ein Spiel von Begehren und das Reduzieren auf den puren Aspekt der Machtausübung. Die Nora als Sadistin versklavt ihren ehemaligen Gatten nachhaltiger, eindrucksvoller, professioneller. Und sie agiert im Namen der Ökonomie. Sie will sozusagen Informationen von ihm und diese Informationen sind Geldes wert. Gezeigte Liebe, gar gezeigtes Begehren entwertet die Frau. Die Nora sagt, ich bin eine Frau, die Geschichte der Frau war bis heute die Geschichte ihrer Ermordung. Ich sehe nicht, wie man Ermordung ausgleichen kann, wenn nicht durch einen Akt neuerlicher Gewalt. Noch einmal, das hat aber keine Kohärenz, sondern das ist nur ein Anspielen von Diskursen, wo sogar Mussolini vorkommt, die Frau, die die Maschine bedient, entmännlicht gleichzeitig den Mann. Sie wird immer wirrer und interessanterweise macht ihr wirrer Feminismus sie hässlich. Und da kommt jetzt da ein Faktum rein. Sie gefällt nicht mehr, sie altert. Das mag der Konsul nicht, ihre, ich zitiere, Geschlechtsorgane vermodern, sie bekommt eine Orangenhaut. Bei diesem Vorgang möchte der Konsul nicht dabei sein. Der Mann ist ein Toter auf Kredit, die Frau Fäulnis auf Raten. Und jetzt prostituiert sie sich beim Minister. Und da fällt ein interessanter Satz. Eine Frau, die sich verkauft, ist immer noch ekelhafter als der kaufende Mann. Der Satz ist deswegen interessant, weil damals schon in den 70er Jahren, das was in Schweden und in den USA heute Realität ist, intensiv in Diskussion war, dass nämlich die Freier bestraft werden. Nicht? Also in Schweden, wobei die behördliche Verfolgung ähnlich lax ist wie die des Rauchverbots im Lokalen in Italien. In Schweden hat die Frauenbewegung, weiß nicht, wie das schwedische Wort für Burenknecht heißt, aber so ähnlich, den Freiern einmal 2-3 Jahre lang die Autos angesprayt mit diesem Wort. Und dann irgendwann einmal hat es ein Gesetz gegeben, das eben den bezahlenden Mann die verächtlichere Rolle zugewiesen hat. Und das ist ja relativ im Kontext des Diskurses der Frauenbewegung, ist das relativ konsequent. Hier ist der Gegensatz. Und was unsere Nora tut, ist, sie kehrt zu ihrem Helmer zurück, den sie doch mit Pistolen haften, Tür zu knallen verlassen hat, wird eine Hausmutti mit einem Stoffladen, träumt von der Vergangenheit mit dem Fashion-Konsul Weihrauch und der Faschismus zieht heran. Es ist schwer zu sagen, wie man hier Bilanz ziehen kann. Die Nora ist eine Ikone der modernen Frau. Sie hat sich im Namen des weiblichen Begehrens aus dem Ehekäfig verabschiedet. Ich weiß nicht, wie die Dichterin das sieht. Man könnte sagen, sie hat sich ihren Kindern gegenüber schuldig gemacht. Und Schuld gegenüber Kindern kommt ja bei ihr vor. Sie hat rücksichtslos agiert wie ein Mann. Und dann wurde sie auf einmal zum Spielball, zum Gegenstand, wie die Paula in den Liebhaberinnen. Und am Ende sitzt sie wieder da, wie am Anfang. Was vielleicht noch schlimmer ist als das Ende der Wedekindschen Lulu, die Ermordung durch Jack the Ripper. Ja, es war ein bisschen länger. Ich würde sagen, nächstes Mal schaue ich, dass ich ein bisschen früher aufhöre, damit sie auch was sagen.